Petrovic, ich habe drei wichtige Regeln. Wenn du die nicht einhältst, dann flüchst du. Erstens nicht zu schnell arbeiten, zweitens der Jast hat nichts zu melden und drittens zwischendurch immer mein Päuschen. So, jetzt grüße Kölsch.
Danke.
Und auch ein Zigarette.
Ja, klingt ja ganz locker, ne?
Ja, yeah, so sind wir hier in Köln. Jeder kommt mit jedem aus. Da sind wir auch richtig stolz drauf.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen. Folge 47 vom Wartungsfenster vom 22. November 2023. Mit mir dabei meine Thekenkraft.
Die Claudia.
Und ich bin hier der Kürbis. Glück auf. Unschwer zu erkennen.
Ja.
War gerade ein rheinisches Brauhaus.
Mhm.
Was ja für den geneigten Nicht-Rheinländer schon mal Angst einflößend wirken kann. Ich weiß nicht, als ich das erste Mal in einem Brauhaus mit Leuten war, das war auch, weißt du, da angeranzt von dem, der das Bier bringt.
Ja, ich habe auch immer ein bisschen Angst im Brauhaus. Ich bin dafür zu introvertiert.
Ja, also als Kürbis darfst du alles sein, aber nicht introvertiert.
Nee. Ich denke mal an diesen Comic, so Kölsch für Anfänger, wie man es nicht macht, ne, wie der einer am Tisch sitzt und den Kürbis ruft.
Ja, ich meine, im November zu Halloween, ne?
Ja.
War das nicht November bei den Peanuts, der große Kürbis?
Weiß ich jetzt nicht.
Verdammt. Ich glaube, es waren die Peanuts, dem großen Kürbis.
Ja, bestimmt. Mir sagt das gerade nichts.
Ja, okay. Muss ich jetzt anfangen, dir Peanuts-TikToks zu schicken?
Ich bitte darum.
ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich das erste Mal hier im Brauhaus war. Und bis ich dahinter gestiegen bin, dass man den Deckel aufs Glas legen muss.
Ja.
Weil irgendwann dachte ich mir so, boah, ey, noch eins, dann ist hier richtig. Und er brachte immer ein neues. Und ich so, Alter.
Das ist aber gut hier.
Ich
werde immer deshalb, ich traue mich immer. Ich trinke ja keinen Kölsch.
Also
ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Kölsch getrunken habe. Ich trinke wenig bis kein Alkohol, aber jetzt nicht so, weil, ne, keine Ahnung, keine Gründe, ich mag es halt nicht.
Und, in einem guten Bier bin ich nicht abgeneigt.
Ja.
Seitdem wir Kinder haben, ist er zu Hause mit Alkohol durch. Ne?
Da genießt man das wahrscheinlich dann auch noch was mehr.
Weil, ne? Es waren halt immer irgendwie Kinder da und Kinder mussten gestillt werden und keine Ahnung, meine Älteste ist jetzt 10, meine Frau hat seit 10 Jahren quasi keinen Tropfen Alkohol getrunken.
Und alleine ist dann wahrscheinlich auch doof.
Früher hat man gerne mal ein Fläschchen Wein aufgemacht, aber das ist dann halt auch irgendwann blöd, wenn du immer der Einzige bist, der die Pulle dann leer machen muss.
Ja.
Ich meine, okay, dann kannst du dann zwar dich über 5 Abende an so einer Flasche da erquicken, aber das ist dann blöd. Und nein, einem guten Bier bin ich nicht abgeneigt, aber ich musste mich auch echt an Kölsch gewöhnen als Kind des Ruhrgebietes. Und ich bin ganz froh, dass es in der Eifel nicht verpönt ist, Pilz zu trinken. Also, ne?
Okay.
Ne, da hat man ja dann.
Ist es das in Köln? Ich weiß das nicht.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt hier im Brauhaus da.
Ja,
einen Pilz
gut.
Bestell, dann.
Das ist ja sowieso. Ich bin ja Cola-Trinker, ne? Also, wenn ich, ne, auch im Brauhaus, dann. Das ist ja schon immer mein erstes Problem. Ich traue mich dann nicht zu sagen, ich hätte gerne eine Cola. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es ähnlich, wenn man Pilz bestellt. Ich habe keine Ahnung.
Also, ne, ich bin da ganz wohl in Eifel, ist das kein Problem. Da kann man beides und die allermeisten, ja gut, da gibt es dann halt das Bitburger, ne, klar. Das finde ich ganz angenehm.
Mhm.
Ich meine, ich lasse mir immer noch von meinen Eltern Bier aus Dortmund mitbringen.
Ja,
ne? Warum? Es gibt da so eine kleine Brauerei auf dem Phoenix-Gelände. Die brauen halt das Bergmann-Bier und da lasse ich mir dann immer so kleine Elferkästen mitbringen und das hat auch bei meinen Nachbarn ganz guten Anklang gefunden.
Okay.
Insofern, habe ich es noch nicht mal mehr für mich alleine. Wir haben was zu feiern.
Du warst vorhin im selben Meeting wie wir. Wir haben ein Projekt abgeschlossen. Erinnerst du dich nicht mehr?
Ja, heute kam.
Ich habe ja fast gehofft, ne, also ich meine, vielleicht ist das für dich so an der Tagesordnung, okay. Ich habe ja fast gehofft, wir könnten diesmal so ein Projektabschlussessen mal hinkriegen.
Ja, das haben wir uns das nehmen wir uns quasi seit Mitte 2019 vor, wo wir ein anderes sehr großes Projekt zusammen abgeschlossen haben und haben das bis heute nicht geschafft.
Ja, weil es aber immer das Problem, auf ein Projekt folgt das nächste. Oder man hängt sowieso immer in drei gleichzeitig drin und dann, ja.
Ja gut, das ist ja auch schwierig, weil wenn du, also du bringst diesem, also wenn du jetzt zum erfolgreichen Projektabschluss essen gehst, das ist ja nochmal was anderes, wenn mit dem Kunden essen geht. Aber wenn wir beide jetzt, sag ich mal, zur Mittagspause essen gehen würden, um den erfolgreichen Projektabschluss zu feiern, dann bringst du diesem Projekt ja auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber. Und ich persönlich fühle mich dann immer schlecht den anderen Projekten gegenüber, wo wir das nicht gemacht haben. Jetzt müsste man natürlich in Kriterien mal definieren, wann ist denn ein Projekt würdig, so beendet zu werden?
Ja, bislang war offensichtlich keins dabei, wollte ich mal so. Es ist deinen Kriterien also nicht würdig geworden bislang.
Doch schon, aber ja, die Zeit, ne? Wie du schon selber sagtest, ne? Auf das eine Projekt folgt das nächste und
ja, jetzt mal so 2 Stunden zur Mittagszeit aus unseren Kalendern rauszukarven, das ist gar nicht so einfach, da hast du wohl recht.
Weil wir ja dann auch beide, ne, den gleichen Zeitraum irgendwie brauchen. Ja, ist schon schwierig. Und mit Blick auf das Datum, wir schreiben jetzt zum Datum der Veröffentlichung den 22. November 2023, das Jahr ist vorbei, das ist ja laufen.
Ja.
Also ich glaube, dieses Jahr packen wir jetzt auch keine neuen Baustellen mehr an. Zumindest hoffe ich mal, dass wir keine neuen Baustellen aufreißen. Die dann auch noch bis Jahresende irgendwie fertig sein müssen. Aber ich meine,
immer wieder Mimimi auf hohem Niveau.
Mimimi auf hohem Niveau, weil wir ja auch ganz genau unseren Forecast fürs nächste Jahr schon kennen. Oder, sag ich mal, einen nennenswerten Teil des Forecasts fürs nächste Jahr kennen. Da wissen wir ja schon, was dann auf uns zukommt.
Mhm.
Insofern ja langweilig. Langweilig wird es nicht. Wobei, ich habe heute, du auch, wir nehmen mal wieder an einer Schulung teil. So eine richtige Schulung.
Anmeldebestätigung, so eine richtige, so ein richtiges Training.
Ja, wobei ich bin da sehr gespannt. Ich habe das ja schon mal gemacht.
Ja, für
also
dich ist das ein alter Hut.
Nicht dieses Training, aber Fun Fact, wir werden im Januar an einem VMware Fast Track Version 8 teilnehmen. Warum?
Warum?
Warum eigentlich? Wir müssen irgendwie dieses Course-Requirement erfüllen. Und irgendwie dachten wir uns, ja gut, wir könnten dann auch so einen Installation-Management-Configuration-Kurs absitzen.
Ja, reicht ja nicht, ne?
Fürs Course-Requirement, ja. Aber das war dann so, das ist dann so eine Low-Hanging-Fruit.
Okay. Da wäre uns zu langweilig geworden, ja.
Nehmen wir mal den Fast-Track und gucken, was da passiert.
Wir hätten jetzt ja auch mal eine Woche lang rumchillen können. Ja, aber nein, wir müssen Fast-Track buchen.
Ja gut, ne? Geld muss raus, in Anführungsstrichen.
Geld muss raus.
Ja, mal gucken, was das gibt. Ich bin da ganz gespannt, weil ich habe ja, also ich hatte ja eigentlich mal ein VCAP, den habe ich dann irgendwie so lange schleifen lassen mit der Rezertifizierung, weil halt andere Dinge immer wichtiger waren, dass ich dann an dem Punkt war, dass ich dann wieder ein VCP hätte machen müssen und habe ich mir immer gesagt, ne.
Guckst du mal auf den Kalender, wir müssen noch irgendwie ein MS-203 Reassessment machen. So innerhalb der nächsten 2 Wochen oder so.
Moment mal, 2 Wochen, wobei stimmt, Mitte Dezember, ne?
Ja, Mitte Dezember, wir haben schon fast Ende November.
Und das ist der Grund, warum ich es dann irgendwann nicht mehr geschafft habe, mein VCP aufrechtzuerhalten, weil immer irgendetwas vorbeikam, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich auch noch machen.
Ja. Also dieser Zeitraum, wo die Zertifizierung Spaß gemacht hat und man die gemacht hat, weil man da Bock drauf hat, irgendwie.
Also ich habe eh das Gefühl, dass sich bei mir dieses Jahr auch definitiv was verändert hat. Ich habe eine sehr kurze Zündschnur mittlerweile.
Ich weiß.
Also so manches Mal ich meine, ne, bei dem Kunden, wo wir heute waren, hatte der IT-Leiter ja offen zugegeben, dass er sich manchmal sehr innerlich gefreut hat, wenn ich dann
wenn Leute ich der zusammengefaltet, war. Genau.
Leute zusammengefaltet. Vielleicht liegt es am Workload dieses Jahr oder keine Ahnung, aber ja, das Jahr kann jetzt langsam mal vorbeigehen. Wir haben viele schöne Sachen gemacht. Wir haben neue Kunden gewonnen. Wir haben schöne Projekte abgeliefert. Wir sind von allen Seiten beklatscht worden. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr dieses Jahr.
Ich möchte mich eigentlich auch nur noch irgendwo einigeln.
Ja.
Weißt du, es ist kalt da draußen, da reicht die Hoodie nicht mehr und ach.
Vielleicht, ich meine, ich hab ja immer noch dieses Konzept der Übergangshoodie im Kopf, aber ich befürchte, das hat wahrscheinlich schon irgendjemand besetzt.
Wie gesagt, meine Taktik ist einfach Zwiebeln, ne? Also Hoodie über Hoodie, dicke Hoodie über dünne Hoodie.
Ja, das hab ich jetzt die Tage mal versucht. Ich gehe abends oft dann noch bei uns eine Runde spazieren und Eifel ist halt kalt und jetzt gerade auch echt windig. Mhm. Dicker Pulli plus Hoodie war dann schon wieder so gefühlt too much.
Ja, kommt drauf an. Also ich hatte jetzt schon Tage, wo das passte und es gab Tage, wo das ein bisschen zu viel war, ja.
Ach, ja, ein bisschen zu viel wird es auch mit diesen ganzen Social Networks.
Ich lasse dich ja immer noch vor.
Ja, genau, ich hab dem Wartungsfenster jetzt auch auf Blue Sky mal einen Account spendiert. Wobei, so nach viel hin und her bin ich der Meinung, ja, Blue Sky ist jetzt momentan noch ganz nett, um da einfach den Content zu teilen, aber ich glaube so, dass mein Mittel der Wahl ist immer noch Mastodon, da seid ihr auch immer noch alle ganz herzlich aufgerufen, euch Mastodon zu klicken, euch einen Account zu klicken, wendet euch ab von Twitter. Das wird da ja echt wirklich immer schlimmer. Ich glaube, IBM hat jetzt auch offiziell angekündigt, das Sponsoring einzustellen, nachdem ihr Sponsoring neben antisemitischen Hetzaufrufen aufgetaucht war.
Okay.
Und nein, das möchte man nicht. Wobei ich auch gehört habe, man soll seinen Twitter-Account nicht löschen. Man soll ihn stilllegen, aber nicht löschen.
Ja, ich habe ihn stillgelegt und einen Kommentar oben
in mein
Profil gemacht.
Auf Mastodon zu finden bin. Mhm. Genau. Ja, auch das Wartungsfenster ist also jetzt auch auf Blue Sky. Da werden wir dann auch halt immer die Ankündigung für die Folgen hier teilen und ganz lustige Sachen. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Ich hatte ja am Wochenende die wahnsinnig gute Idee, unseren VPN-Tunnel zu Azure.
Das von, gestern, ne?
Von BOVPN auf Virtual Interface umzustellen.
Ja, ja. Und ich habe noch so gedacht, es gab doch irgendeinen Grund, warum wir das nicht schon von Anfang an gemacht haben. Irgendeinen Grund gab es da.
Weiß ich nicht.
Und dann dachte ich, der wird schon wissen. Wahrscheinlich genau sowas.
Ja, ich meine.
Also heute Morgen brannte die Welt, nur das als, ne?
Brannte die Welt, ja natürlich. zwei Sachen haben mich irritiert. Zum einen, warum zum Henker supportet Azure VPN in der Phase 1 nur DH2?
Ja, falsche SKU, ne?
Ja, wobei, also ich habe da jetzt Hinweise gefunden, dass es auch bei höheren SKUs wohl nicht anders ist.
Im Ernst?
Wobei, ist eigentlich Quatsch, weil bei höheren SKUs kann ich die die Cypher Groups ja mundklöppeln.
Ja, aber das wäre schon schwer traurig, wenn da auch nur DH2 ginge.
Und
zwei. Zwei.
Ja. Ja, genau. Der Trend geht ja heute zu 19 und höher.
Ja.
Aber ja, also wobei das konnte ich ja noch umschiffen. Was mir dann das Genick gebrochen hat, war dann die Tatsache, dass ich halt keine Tunnel-IP konfigurieren kann. Was wahrscheinlich auch an der SKU unseres Azure VPNs liegt.
Vielleicht, maybe.
Auf jeden Fall kam der Traffic von der falschen IP.
Wir wollten das gleich nochmal ausprobieren, ne?
Stimmt, wir wollten das gleich nochmal ausprobieren. Mhm. Wir spendieren dem einfach auf einer Seite mal eine Tunnel-IP und dann mal gucken, wo der Traffic herkommt.
Und dann gucken wir mal.
Weil das ist schon kacke, wenn dann halt kein DNS-Forwarding mehr geht, weil die DCs sagen, ja, habe ich keine Route hin.
Ne? Und warum hast du das nicht mitbekommen? Weil du nicht vor Ort warst, sondern zu Hause im Homeoffice gesessen hast.
Ja, da lief aber mein VPN-Tunnel auch noch und DNS ging ja auch.
Ja, warum sollte der VPN-Tunnel auch nicht laufen? Aber Radius ging ja dann halt nicht mehr.
Ja.
Ja, passiert dem Besten. Den Blick müsstet ihr jetzt mal sehen.
Ja, das ist wieder so eine kleine Spitze.
Genau, bei mir passiert ja nie irgendwas.
Warst du nicht die mit, ich schließe mich bei Conditional Access aus?
Ich war die sich bei Conditional Access ausgeschlossen.
Und das, obwohl unten immer noch diese Warnung kommt. Oh, 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 oh.
Nimm dich mal besser raus.
Schließ dich, ja.
Ja, wenn die Policies richtig gebaut gewesen wären.
Ja, wobei, so gesehen, wenn man das auf Reddit mal in dem Subreddit für Azure mal verfolgt, ganz ehrlich, so einmal die Woche hast du schon immer irgendwie einen, der sagt, oh, ich habe mich mit CA ausgesperrt. Was mache ich denn jetzt?
Ja.
Also,
Ja, da ist nicht viel zu machen. Also, ne, was heißt, also, ne, ich habe mich ausgesperrt, ne, habe ich meinen Admin ausgesperrt. Ja, muss man Kollegen fragen, der noch einen Admin hat, hoffentlich. Ne? Dann hast du meistens einen Handelspartner, der irgendwie einen Admin hat. Also, und ich sag mal, als Endkunde gedacht, hast du meistens einen Handelspartner. Cloud Service Provider hast, ne? Genau, ne, das ist eine Telekom oder eine Ingram oder wer auch immer. Mhm. Die haben meistens auch, wenn man es denn delegiert hat, einen Admin-Zugriff auf den Tent und kann dann häufig irgendwie auf kurzem Wege weiterhelfen. Wenn man den auch ausgesperrt hat, dann bleibt nur das große M. Und dann kannst du dich durch Support-Hotlines arbeiten bei Microsoft. Genau. Ja.
Und da, gut gemeinte Ratkinder, es ist echt eine gute Idee, den kleinstmöglichen Support bei Microsoft abzuschließen. Kostet euch, keine Ahnung, 200 Euro im Jahr. Oder im Monat, 200 Euro im Monat.
Nee.
Noch weniger?
War glaube ich, 20 Euro im Monat oder sowas.
Also der kleinstmögliche Support, das ist so billig, das macht überhaupt keinen Sinn, das nicht zu machen. Und dann habt ihr nämlich wenigstens da irgendwie so einen halbwegs direkten Draht mit
also
der SLA.
Also wenn ihr das nicht habt, ja, dann habt ihr keine SLA. Das heißt, Microsoft sagt, wir melden uns irgendwann. Ne, gut. Ehrlicherweise an der Hotline sagen sie dir, ja, wir melden uns in 8 Stunden und dann hörst du einen Tag lang nichts und dann hörst du 2 Tage lang nichts und dann hörst du 3 Tage lang nichts und du wälzt dich durch alle möglichen Vertragsklauseln und da steht halt, nö, wenn du kein Support-Level gebucht hast, dann hast du keine SLA.
Dann stehst du ganz hinten in der Queue.
Dann stehst du ganz, ganz hinten in der Queue. Und wenn es dann auch so ist, wie es in meinem Fall dann war, dass sie dir schreiben, ungelogen, dass der deutschsprachige Support gerade in Urlaub ist, man sich deshalb nicht gemeldet habe. Ja, wo ich denke, hallo, es ist Microsoft. Was heißt jetzt der deutschsprachige Support? Ist in
Urlaub. Das finde ich über Microsoft-Tickets auch immer so witzig, wenn dann mal, wenn so ein Ticket eine gewisse Zeit lang läuft, dann summieren sich ja immer mehr Leute in den Mail-Headern. Mhm. Wie oft dann halt auch echt irgendwelche Contractor da mit drin sind.
Ja.
Accenture und ich weiß nicht was.
Ja, ist ja, ist ja nachvollziehbar, ne? Aber es ist so. Ich war ein bisschen ratlos, ja.
Genau, also ne, Kinder, Münzen einwerfen, dann wird euch geholfen.
Ich konnte heute das erste Mal darüber sprechen, vorher war ich zu
traumatisiert.
Mhm.
Wir können das ja gerne vielleicht in irgendeiner anderen Folge nochmal nochmal aufrollen. Ne?
Mal gucken, vielleicht in ein paar Monaten.
Ja, ein paar Monate können wir tatsächlich mit dem aktuellen Thema für diese Folge nicht warten, weil die VMware Explore in Barcelona ist jetzt quasi gerade vorbei. Und da müssen wir doch mal tatsächlich drüber reden.
Ja, da gab es ja viel zu erzählen, ne?
Ja, viel zu erzählen. Also als ich so die Themen gesehen habe, dachte ich mir wieder, okay, gut, war mir wieder klar, da fährst du halt nicht hin, um dir erzählen zu lassen, was es für tolle neue Produkte gibt. Definitiv nicht. Ja, ich glaube tatsächlich, da fährst du hin, um Leute zu treffen. Und wie früher die Cebit. Ne? Mhm. Warst du mal für Cebit?
Nein.
Ich war da auch nur irgendwie 2, 3, 4 Mal, dann war mir das zu doof.
Okay. Ich war nie da. Ich habe mir das von Leuten erzählen lassen. Und das war mir gedanklich dann einfach zu doof, weil ich kann es nochmal sagen, ich bin so introvertiert für sowas.
Ja, das war auch kacke, weil früher bist du da hingefahren, um dann halt da irgendwie deine Termine mit den Partnern abzureißen. Mhm. Und nur irgendwann haben die halt alle angefangen, eigene Hausmessen zu machen. Mhm. Und spätestens als dann jetzt bei mir, ne, HP gesagt hat, ne, wir kommen nicht mehr, war das durch. Was soll ich da?
Ja, klar.
Ja, also ne, VMware Explorer fährst du halt hin, um Leute zu treffen. Ich meine, gut, wir müssen halt arbeiten, ne? Schaffe. insofern fahren wir da nicht hin.
Was jetzt keine Unterstellung sein soll für die Leute, die da hinfahren.
Nein, so war das auch nicht gemeint. Aber ne, es gibt ja durchaus, also ich kriege es halt zeitlich nie gebacken. Also ist ja nicht so, dass ich da nicht hinfahren würde.
Ja, also Barcelona ist auch nicht gerade um die Ecke. Also.
Natürlich ist das nicht um die Ecke, ne? Aber dann, ne, was machst du mit der Family? Packst du die alle ein, dann fahre ich da mit 5 Leuten hin, um dann ne, 3 Tage lang da auf der Messe rumzuhängen. Was macht die Familie? Geht dann irgendwie zum Strand oder durch Barcelona oder sonst irgendwas? Keine Ahnung.
Urlaub machen da.
Ja, so und ne, jetzt für die Company da hinfahren, weiß ich nicht. Also da bin ich wahrscheinlich zu geizig für.
Ja, ne? Es ist ja auch nicht so, als ob das irgendeinen Schulungsfaktor hätte.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich freue mich für jeden, der da hinfährt. Ja,
ja.
Ne? Viel Spaß und alles cool. Aber ich hinterfrage mich da jedes Jahr aufs Neue. Ne? Fährst du mal hin? Genauso wie ich mich jedes Jahr wieder hinterfrage, fährst du mal zum CCC. Ne? Jetzt ist ja dieses Jahr ist ja wieder Kongress in Hamburg, wo ich ja dann so gesagt habe, ah, da könntest du ja sogar die Familie für gewinnen, ne? Weil Hamburg ist ja ganz nettes Reiseziel so für uns. Aber dann denke ich mir wieder, nee, hast du Weihnachten, dann hast du zwischen den Tagen, ja, willst du zwischen den Tagen dann in Hamburg verbringen mit der Familie? Und dann denke ich mir immer so, ah, nein.
Warum eigentlich nicht?
Wahrscheinlich, weil ich immer die Sorge habe, dass das nichts für meine Family ist. Vielleicht, wenn mein Sohn ein bisschen älter ist, dann kann man das vielleicht so, ne, Vater-Sohn oder sowas machen. Oder auch dann alle 4 Jahre ist ja immer Camp vom CCC. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber mein Gott, der Junge ist 3. Ne? Da muss ich jetzt nochmal drei, vier Jahre warten, bis das zündet. Wahrscheinlich bin ich dann zu alt für den Scheiß.
Na, jetzt übertreibst du aber.
Ich sag dir, 17 Jahre. 17 Jahre noch.
Nur kürzer soll die Zündschnur bitte nicht werden.
Ja, also, was war denn los in Barcelona? Zum einen ist es ja mal ganz interessant zu sehen, jetzt gibt es ja dann auch, ne, den Zusammenschluss VMware und Broadcom, wo sich ja die Chinesen immer noch nicht zu geäußert haben. In den allermeisten Ländern ist das wohl bei den entsprechenden Behörden durch. China ziert sich da noch ein bisschen mit einer offiziellen Zusage dafür. Er hat aber jetzt dann Broadcom und VMware auch nicht davon abgehalten, da ganz viel über die gemeinsame Zukunft zu reden. Wie sieht sich denn VMware selber, das ist ja auch mal ganz interessant, mal zu überlegen, okay, wie sieht sich das Unternehmen denn selber auf dem Markt und dann auch in Zukunft? Und VMware sagt selber, VMware is helping customers and partners to take a cloud-smart architected approach to multi-cloud and digital transformation. Das heißt, naja, die VMware, sag ich mal, die wir ja immer noch so als die Datacenter-Virtualisierer sehen, sagen von sich ganz klar, nee, wir wollen hier unseren Kunden, unseren Partnern helfen in Richtung Multicloud und digitale Transformation.
Ich gestehe ja, persönlich gesprochen, ne? Da sind so viele Buzzwords in dem Satz drin, ich bin da genau. Das ist so, da schaltet mein Kopf dann
ja gut, Kopf ab. Ich meine, wie willst du so ein Mission Statement auch irgendwie knapp hinkriegen? Klar, ich habe ja auch mal überlegt, sicher, was könnte man denn hier für uns als Firma so als Vision oder als Mission?
Der sympathische IT-Partner von nebenan steht auf unseren Broschüren drauf.
Oh, das wird die Frau F von A aber ganz bestimmt nicht mehr so sehen.
Das wird keiner von A mehr so sehen.
Egal. Hock Tan, CEO von Broadcom, hat dann auch mal eine AMA-Session gegeben für ausgewählte Partner. Natürlich alles unter NDA. Ne? So alles, was ich jetzt sage, bleibt hier in diesem Raum. Yves Sandford hat das allerdings ein bisschen geteasert und sagt selber, dass Hock Tan wohl eine sehr, sehr, sehr klare Vision und einen klaren Plan für VMware's Zukunft hat. Was so viel heißt wie, das ist jetzt nicht wie mit CA oder mit Symantec, dass das dann hier drin untergeht. Yves geht davon aus, dass VMware von dem Zusammenschluss profitiert. Also er begrüßt das ausdrücklich, diesen Zusammenschluss von Broadcom und VMware. Und etwas, was man dann so auf der so zwischen den Zeilen liest, ist halt auch so. Und Yves geht auch davon aus, dass VMware halt mit einem streamlined Portfolio und mehr Fokus in der Lage sein wird, auch in Zukunft diesen Bereich Multicloud und digitale Transformation halt da stark aufzuspielen und da auch weiterhin stark am Markt zu sein. Jetzt, was heißt denn eigentlich Streamlined Portfolio?
Streamlined Portfolio klingt nach...
Da wird die Axt angesetzt.
Axt einsetzen, ja.
Genau, ja, ich denke auch. Das hat Broadcom natürlich auch bei all seinen Zukäufen gemacht. Also auch bei einer Symantec oder auch bei einer CA. Da hat man sich schon auf die starken Produkte konzentriert und auch natürlich auf eine gewisse Gruppe an Kunden. Ne? Also das ist schon ordentlich Geld abwirft. Heißt natürlich auch, wenn man sich dieses doch recht diversifizierte Portfolio von VMware anguckt, da werden Produkte rausfallen, garantiert.
Was hättest du denn so ein Gefühl, was da möglicherweise rausfällt?
Carbon Black auf jeden Fall. Das Warum? Ding stirbt. Weil es überhaupt nicht ins Portfolio passt, so als reine Security-Lösung.
Ja, ich passt das gedacht, da gar nicht eben, so richtig rein. Eben weil es die Security-Lösung ist und die sonst nichts haben.
Ja, aber Carbon Black war ja auch ein Zukauf, ne? Also ähnlich bei Workspace ONE weiß ich nicht. Könnte auch so ein Kippel-Kandidat sein, wo ich mir denke, okay, so das ist ja eher so in Richtung Unified Endpoint Management, Secure Access etc. Schwierig. Mhm. Vue wird mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter bestehen. Da würde es mich wundern, wenn sie da die Axt ansetzen. Dafür haben sie halt auch zum Beispiel auf der Explorer in den USA, da haben sie zu sehr zum Beispiel deren Referenzprojekt mit BMW rausgekehrt, als dass sie jetzt sagen würden, wir stellen Horizon ja ein. Ganz klares Produkt der Zukunft ist Cloud Foundation.
Ja, ist VCF. Klar. Passt ja genau in das Approach to Multi-Cloud and Digital Transformation.
Richtig. Werden wir auch, Cloud Foundation, die Cloud Foundation Suite werden wir in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen weiter auseinandernehmen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz interessant. Und ja, genau, weil es ist eben das Produkt für Kunden, die halt sagen, ich möchte hier einen einheitlichen Cloud-basierten Ansatz haben für On-Prem, für Edge, für in der Cloud. Mhm. Das passt da einfach wie Arsch auf Eimer. Das ist das Produkt der Zukunft. Und ne, das, womit wir arbeiten, vSphere, ist halt Teil der Suite. Ne? Mhm. Cloud Director wird, denke ich mal, auch gerade für diesen Bereich Cloud Service Provider natürlich weiterleben, weiter ausgebaut werden. Gut, und halt alles, was in der VCF drin ist, ne? Also das ganze Thema rund um NSXT, um VSAN. Mhm. Ich denke, die ganze Araya Suite wird da auch weiterleben, weil es halt Core-Produkte sind in dem Fall. Insofern, also da ist das Thema, glaube ich, das ist safe, das Ding. Das ist safe. Mhm. Was war eines der treibenden Themen? Wie soll das anders sein? AI. Langweilig.
Irgendwie, ja.
Da bin ich wahrscheinlich auch einfach wieder falsch gepolt, ne?
Nein, wir sind einfach am falschen Ende dafür, holt mich überhaupt nicht ab.
Also ja, ich sehe da die Vorteile von, ja, ich sehe die tollen Sachen, die man damit machen kann. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, das ist halt nichts, wo wir mit draußen rumlaborieren. Ne? Das ist halt
nee, überhaupt nicht. Also, nee.
Also,
wir sind am falschen Ende der Kette dafür.
Genau, richtig. Mhm. Ne? Also ja, wir stellen Infrastruktur und ja, da wird wahrscheinlich auch irgendwann mal was mit AI drauf laufen, aber wir sind halt nicht die AI-Leute, aber wahrscheinlich ist das genau der Grund, warum VMware sagt, AI ist ein spannendes Thema, weil das Zeug muss ja irgendwo laufen. Ne?
Ja, ach so, okay. Also wir machen die Infrastruktur für AI. Richtig. Das ist ja ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Ja, weiß ich nicht. Also sie haben da schon Partnerschaften angekündigt mit IBM, Intel, Nvidia rund um das Thema Private AI. Und das finde ich ja auch schon wieder ganz spannend.
Okay.
Was ist denn jetzt Private AI? Ja,
was meinen denn jetzt damit?
Ja.
Also, wo greift diese AI rein?
Pass auf, der Punkt ist der, ChatGPT ist zum Beispiel in Läden wie Microsoft, Apple, Samsung intern verbannt worden. Warum?
Nicht.
Weil Mitarbeiter hingehen und halt alles Mögliche da reinkübeln. Und das will man vielleicht
meine
nicht.
Meine Güte. Ja.
Ja. Und der Ansatz von Private AI ist dann einfach dieses halte dafür mehr Sicherheit rund um, ja, da können wir halt auch Confidential-Zeug reinkippen. Wir bauen uns halt hier unsere eigene interne AI, also die wir dann halt so selber füttern, selber trainieren, selber machen, tun.
Der Windows-Programmierer, der muss dann jetzt nicht irgendwie mehr, also der darf halt nicht in der Public Cloud irgendwie so Code-Schnipsel von Windows, von der Windows-Struktur reinkübeln, ja, aber Private ist dann.
Genau, in der eigenen.
Verstanden.
Also Samsung hat das wohl gemacht, nachdem halt irgendwelche Leute da tatsächlich Geheimzeug da reingekübelt haben. Und wenn du halt keinen Bezahl-Account hast, dann sagt OpenAI, ja, pff, dann benutzen wir das auch,
unser
Modell zu trainieren. Mhm. Ne? Also Partnerschaften sind angekündigt worden mit IBM, Intel und Nvidia, um das Thema Private AI in Unternehmen voranzubringen. Es gibt Partnerschaften mit GCP, also der Google Cloud, rund um das ganze Thema AlloyDB, um das Ganze auf die vCloud Foundation zu bringen. Also das ist so eine Postgres-basierte Datenbank, so speziell für AI-Geraffel.
Ja, ich habe jetzt immer noch nicht so ganz verstanden, was VMware damit zu tun hat. Also sagen die, kannst du bei uns auf der Infrastruktur hosten? Genau.
Ja.
Kann ich machen. Kann ich doch auch woanders hosten oder nicht?
Ja gut, aber wenn du doch dann eh schon, sag ich mal, deine ganze Infrastruktur mit VMware befeuerst, dann ist das doch schön, wenn du dann auch da
zu hören,
mehr
dass
Möglichkeiten
man das da machen.
Da.
Ja, ich weiß halt nicht, was mich davon abhält, das auch beispielsweise einem anderen Hypervisor zu machen. Aber gut, just saying. Ich finde den Zusammenhang zwischen VMware und AI da ein bisschen an den Haaren.
Ja gut, aber das ist das Thema weiter oben, ne? So digitale Transformation.
Ja, ja, man muss irgendwas erzählen. Klingt für mich aber ehrlicherweise
Ja gut, du musst halt irgendwas darum rumspielen. Du kannst ja nicht einfach immer nur sagen, ja, ich habe hier einen ganz tollen Hypervisor und ich kann hier ganz toll irgendwie Netzwerke segmentieren und ich habe ja auch noch irgendwie ganz toll lustig Tools rund um das ganze Thema Operating und bla bla bla. Das reicht halt nicht. Damit holst du das ganze C-Level ja nicht ab.
Wenn ich am Ende des Tages doch aber nichts anderes sage, aber na gut. Ich merke schon, meine Zündschnur ist auch zu kurz.
Ja, dann haben auch die Sovereign Clouds einige Neuigkeiten bekommen. Da geht es halt vor allen Dingen darum, dass da neue Features reinkommen, wie zum Beispiel Bring Your Own Keys oder Bring Your Own Key Management System. Es gibt ein paar neue Data Services, also zum Beispiel NoSQL as a Service, Kafka as a Service oder Greenplum. Es gibt eine Kooperation mit NetApp um Storage Grid, Object Storage as a Service in der Sovereign Cloud hinzubringen. Was ist das Ganze? Diese Sovereign Clouds ist so ein bisschen dieses Thema.
Fragen.
Ja, genau. Es geht so ein bisschen darum, halt Cloud-Service-Providern die Möglichkeit zu geben, auf eigener Infrastruktur Virtualisierung auf Basis zum Beispiel von vCloud Director oder VCF. Ich dachte, das müsste eigentlich vCloud Director sein. Bereitzustellen, sodass du dann halt deine VMware-Workloads zum Beispiel im eigenen Land bei einem Provider, bei einem Cloud-Service-Provider, den du kennst, ausführen zu lassen. Ne? Geht auch darum, damit du diese Zertifizierung bekommst, musst du halt auch diverse Sachen einhalten, ne? ISO 27001 und irgendwelche BSI-Sachen und tralala, damit du überhaupt diese Zertifizierung bekommst. Ne? Und ich glaube, da sind dann auch solche Läden bei wie Plusnet und Ionos etc. Da kannst du dann halt deine, wenn du Bock hast, da auch VMware-Workloads ausführen. Die ganze Sovereign Cloud soll auch mehr Developer-ready werden. Das heißt, das ganze Thema Tanzu, Mission Critical, Self-Managed ist dabei, sodass halt auch CSPs dann Multitenant, Kubernetes, Infrastruktur bereitstellen können, aber dann halt mit zentralen Policies über alle Tenants zum Beispiel. Es soll halt einfacher sein, dann zum Beispiel auch aus dem Content Hub so vorkonfiguriert Applikationen dann halt bereitzustellen und halt auch integrierter Support ist jetzt auch neu für den Marketplace von Nvidia, um auch da dann halt zum Beispiel direkt Anwendungen oder angepasste Anwendungen daraus zu holen und dann bereitzustellen, einfach damit dann da, wenn man da irgendwas Lustiges baut und entwickelt und macht und tut, dass man da auch auf diese ganzen fancy Sachen auf diese ganzen fancy Sachen aufsetzen kann. Ne? Ich denke gerade, das ganze Nvidia-Zeug ist dann auch wieder so für das ganze Thema AI, LLM gedacht. Deswegen ist das wahrscheinlich auch jetzt ganz, ganz hip. Gut, diese ganzen Sachen wie hier Bring Your Own Key und Bring Your Own KMS kann man ja verstehen, ne? Wenn der Kunden sagen,
das
hat hier mein Provider um die Ecke, aber ich hätte dann trotzdem gerne mein Zeug gerne verschlüsselt und bringe meine eigenen Keys mit oder meine eigenen KMS. Ist ja in Ordnung.
Ja, da war jetzt viel dabei, wo wir niemals mit zu tun haben werden, oder?
Kann ich gut mit leben.
Ja, ich auch.
Da kann ich gut mit leben. Also ist halt nicht unser Business. Aber
nö,
Nö. Alles gut. Ist ja schön zu sehen, dass es da vorangeht. Und,
aber mit anderen Worten, VMware hat nicht mehr so viel zu sagen zu unserem Business.
Ganz ehrlich, das mag aber auch einfach daran liegen, vielleicht das Thema Hypervisor einfach ausentwickelt ist.
Ja, also, was soll da noch
ganz
kommen,
ehrlich,
ne?
da das Thema Innovation ist da zu Ende. Mhm. Das ist ausentwickelt, das ist etablierte Technik.
Ja, können höchstens sein, dass noch einer geht, aber ob noch was kommt bei der Hypervisor.
Weiß ich nicht. Also, ich glaube, das ist eher. Ich glaube, da tut sich nicht mehr viel. Mhm. Ich meine, ne, wo soll auch die Reise hingehen? Dass ein Laden wie VMware da jetzt auch eher weiter oben im Stack guckt, wo da irgendwie Business generiert werden kann, ist ganz klar. Und ja, ich meine, ganz ehrlich, mach das Social Network deiner Wahl auf, AI hier, AI da ChatGPT, bla bla bla, rauf und runter. Mhm. Wenn es opportun gewesen wäre, hätten sie auch noch vor ein paar Jahren gesagt, wir haben jetzt hier keine Ahnung, Support für irgendwelche Nvidia-Hobel, um hier Bitcoins zu minen oder sowas. Also,
ja gut, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren.
Nee, aber das war doch definitiv, es gab doch irgendwie Blockchain, VMware Blockchain, lalala, hatten sie auch Produkte für.
Ja, ist das so?
Ja, natürlich. Okay. Das wird zum Beispiel auch was sein, was wahrscheinlich der ganzen Sache irgendwie zum Opfer fällt. Nein, das ist einfach, ich meine, klar, wir sehen halt einen Teilaspekt der ganzen Sache und C-Level sieht halt, okay, ne, welches Thema müssen wir jetzt hier bespielen, um Geld zu verdienen? Ah, alles redet über Blockchain, ja, dann wir auch, ne? Alles redet über AI, ja, dann wir auch. Und dann wollen wir auch was vom Kuchen abhaben. Ich meine, ein Teil dieser Large Language Models sind ja auch frei verfügbar. Also was liegt näher, als den Kunden zu erzählen, ja hier OpenAI, du musst doch OpenAI gar nicht die Kohle in den Rachen werfen. Das kannst du doch auch super bei dir selber betreiben. Mhm. Ja? Da haben wir doch hier ganz viele CPUs mit ganz viel Kernen und guck mal hier von Nvidia, Karten, CUDA, lalala und gib ihm.
Kerne? Ganz viel Kerne. Ah,
meinst du, sie haben im Februar 2020 schon den perfiden Plan gehabt, Leute mit vielen Kernen abzuziehen? Ja,
gutes Stichwort.
Aus aktuellem Anlass da auch nochmal der Hinweis. Es gibt ja gerade aus der AMD-Ecke gibt es ja schon mal Kunden, die sagen, ja, nee, ich hätte hier gerne irgendwelche Epic, lalala, mit möglichst viel Kernen. Mhm. Könnt ihr machen. Dann darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn wir zum Beispiel die doppelte Anzahl Sockets lizenzieren oder euch anbieten. Mhm. Weil bei CPUs über 32 Kernen müssen mehr CPUs lizenziert werden. Hast du zum Beispiel eine CPU mit 48 Kernen, musst du zwei Sockets lizenzieren, auch wenn das nur eine CPU mit 48 Kernen ist. Und das ist halt, das betrifft dich als AMD-Benutzer relativ schnell, weil die haben halt 32, 48, 64 Core-CPUs. Aber wenn man dann auch mal bei Intel, ne, so einige Xeon Platinum oder Gold, da hast du auch schnell, ne? 32, 36, 40, 48, 52, 56 oder gar 60 Kerne pro Socket.
Ach, puh, ja.
Ja, und dann kostet Geld.
Das kostet dann Geld. Ist ja aber eigentlich, war ja irgendwie absehbar, ne? Ich meine, warum sollten sie nicht das abschöpfen, ne? Es werden immer mehr Kerne, immer mehr Kerne, immer mehr Kerne und sie können immer mehr Leistung pro Prozessor bieten. Es war ja irgendwann klar, dass sie dann anfangen, sich was auszudenken,
wie sie das noch
abschöpfen können.
Definitiv.
Aber schon seit 2020.
Das ist tatsächlich schon seit Februar 2020 so. Mm. Ich meine, gut, ne, da sind wir auch jetzt eh nicht so von betroffen, weil ich sag mal
wir haben meistens die hochtaktigen,
irgendwas über 3 Gigahertz, 16, 18 Kerne, das fällt nicht so auf. Mhm. Aufgrund der Anwendungen, die wir bei den allermeisten Kunden so vorfinden, ist es halt immer noch gut, hochgetaktete CPUs zu haben. Mhm. Tatsächlich ist das so, AMD haben wir so gut wie gar nicht im Kundenumfeld, ne? So ganz vereinzelt.
Also wir haben, glaube ich, mir fällt gerade ein Kunde ein, der ein AMD hat, aber das ist wirklich so eine Mini-Bude, 10 Mitarbeiter, ne?
Nee, wir haben einen, der hat Horizon darauf laufen.
Oh.
Ja. Ja, wobei das ist nett, weil Horizon Desktop oder View Desktop hat unlimited CPUs. Da ist dir das egal.
Mhm.
Ja, da kannst du natürlich dann auch AMD mit vielen Kernen nehmen.
Mhm.
Hat der Chris nicht auch AMD?
In der Tat, hallo Chris.
Ja, Genau, guten Tag. nee, ansonsten bleiben die Kunden halt in der Regel, ne? Schuster oder Parteien leisten. Mhm. Immer schön Intel.
Ja, irgendwie
ja, und da
schon,
haben wir tatsächlich
ne?
immer so diese, ne, so bis 20 Kerne, weil bei mehr Kernen sinkt der Takt. Und da hilft dir es auch nicht, wenn der Turbotakt irgendwie 4 Gigahertz ist, weil da kommst du in der Regel dann eh nicht dran. Mhm. Ja, müsste
immer schön dran denken.
Genau. Wow. Wir sind auf was Lustiges in den Release Notes der aktuellen AOS CX-Version 10.13.0005 gestoßen. Das ist übrigens ein Long-Term-Release. Mhm. Und da haben wir was Lustiges gefunden. Zumindest für die 6300 und 6400er.
Ja, also geht um Hitless ISSU. Das ist das Stichwort, aber wir müssen ein klein bisschen ausholen, glaube ich. Mir ist schon vor Jahren irgendwie unangenehm aufgefallen, VSF, Virtual Switching Framework, also die Stacking.
Framework oder Fabric?
Framework.
Gut.
Wolltest mich mal testen. nee, kannst du googeln, hier, komm.
Ja, ich glaube dir das.
Ich will ja nicht, dass ich Blödsinn gesagt habe jetzt.
Ich glaube dir das.
Okay. Ist eine Stacking-Technologie von Aruba, gab es auch schon in den in der ja, 5400er-Reihe R, nicht bei den alten, sondern bei der zweiten Generation, da wo schon Aruba drauf stand.
Ja.
Und auf den 2930.
2920.
Die 2920 hatten meines Erachtens noch Backplane-Stacking.
Backplane-Stacking und Stacking über SFP Plus war beides VSF.
Bei den 2920. Boah, ich habe einen Kunden, wo ich nochmal jetzt nachgucken könnte. Wie dem auch sei, VSF, du hast absolut recht. mir fällt es auch gerade auf, ja. 2920, genau. VSF, Stacking über Netzwerkkabel mal stumpf gesagt. Und da gab es immer ein Problem. Also auf den 5400ern hattest du einen Sequence Reboot. Wenn du ein Firmware-Update gemacht hast, dann konntest du sagen, ich möchte gerne mein Firmware-Update machen und danach einen Sequence Reboot. Das heißt, erst startet der eine durch und dann der andere.
Also die einzelnen Stack-Member. Jetzt genau. Muss man dazu sagen, logisch ist so ein Stack ein Switch.
Management.
Ja. Genau.
Physikalisch natürlich immer noch zwei Switches, das heißt, damit das irgendwie ausfallfrei ist, musst du natürlich alles redundant aufgelegt haben. Sobald du halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche ILOs da dranhängen hast, ist halt vorbei, es lässt sich nicht redundant auflegen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, da hast du einigermaßen noch die Möglichkeit gehabt, ausfallfreien Firmware-Update zu machen. Mit den 2930 und den 2920 war das immer ein etwas eklig immer. Also genau. Es hat immer, weil
hat
die
Stack den ganzen Stack durchgetreten.
Ja, genau, es hat den ganzen Stack durchgetreten. Es hat immer gedauert und dann mussten die sich immer erstmal alle wieder finden und irgendwie doof.
Ja, vor allem, wenn du sowas dann als Top of Rack hattest, war das halt kacke, ne? Weil dann ist dir halt alles um die Ohren geflogen. Mhm. Es sei denn, du hattest dann halt zwei Stacks als Top of Rack und hast dann zum Beispiel in einer Hypervisor redundant an, ne? Mal den einen, mal den anderen angebunden. Und da haben wir dann das VSX ja sehr beklatscht. Weil ja. VSX halt so richtiges ISSU konnte. Ne? Du hattest halt jeden Switch für sich, so ne? Getrenntes Management. Es war halt nicht logisch, nicht ein Switch. Mhm. Nur ein Teil der Config wurde dann halt automatisch auf dem anderen immer mitgemacht, wenn du Lex zum Beispiel gebaut hast.
Wenn du es konfiguriert hast.
Ja, genau.
Wenn du es konfiguriert hast. Man konnte das ja auch ohne, also man kann das ja auch ohne VSX-Sync.
Man kann sich auch den Finger ins Auge stecken.
Ja. Genau.
Genau, und da fand man das halt ganz geil. Und jetzt auf einmal.
Halt. Ja. Und dann fanden wir ja raus, ne, da kam ja dieses neue, die neue Reihe raus, eine 6000er, eine 6200F, hatte dann VSF. 6300, nee, doch?
Die 6300, 6400F hatten VSX und die M hatten VSF.
Ich redete noch von den 6200F. So. Die haben VSF. Ja, genauso wie die 6300F, die VSF haben.
Nein, die 6300 haben VSF und die 6300F haben VSX.
Du hast da was anderes stehen.
Oh nein.
Jetzt musste ich gerade, ich bin verwirrt zwischen dem, was da steht, dem, was du sagst und dem, was ich in meinem Kopf gespeichert habe für das Thema.
Ja, auf jeden Fall zum Beispiel 6300M, weil den habe ich nämlich gerade vor einigen Wochen noch beim Kunden verbaut. Der macht VSF.
Ja, genau.
Richtig, und der 6000.
Gut, wie dem auch sei. Jetzt haben wir uns total verhasst.
Jetzt haben wir im Moment 6300M. Der macht VSF.
Also
der 6300F, der macht VSX.
Ja. Übrigens, 2920. 2920, 2930, vielleicht müssen wir das doch schneiden. Mir fällt gerade ein, es gab doch ein Modell, wo du auch Backplane-Stacking hattest.
Genau, nämlich die M haben Backplane-Stacking gemacht und die F haben kein Backplane-Stacking gemacht, sondern über zum Beispiel bei DAC oder SFP Plus
also,
das
Leute,
Stacking gemacht.
Wir sind hoch Aruba-zertifiziert, aber das, was die da gemacht haben, ist echt verwirrend. Ja?
Also das Naming-Scheme ist für den Arsch.
Das ist einfach, vergesst es einfach. Ne? Einfach bei jedem Modell mal nachgucken, macht das jetzt VSX oder VSF.
Genau.
Wie dem auch sei, wir waren ja sehr erfreut zu sehen, ach, die machen wieder VSF. Vielleicht ist das ja jetzt ausfallfrei. Im Gegensatz zu den 2930. Und wie enttäuscht waren wir, als das nicht der Fall war.
Genau. Und keine Ahnung, was sie jetzt gemacht haben. Keine Ahnung, was sie geritten hat, so einen bold Move zu bringen, Hitless ISSU für VSF einfach quasi in einer Fußnote der Release Notes reinzuhauen. Also Fakt ist, wir haben es in der Praxis noch nicht ausprobiert, aber wir werden es bald ausprobieren. Und wenn das funktioniert, meine lieben Freunde, ja, das ist ein Game Changer. Mhm. Wenn das geht, dass das Ding einfach weiterläuft und nur die Management Plane durchsteigt, das ist wie früher Brocade Switches Firmware, ja, da war das ja schon genauso. Ja, Fabric Services laufen einfach weiter, das Ding switcht weiter lustig Fiber Channel durch die Gegend und nichts passiert. Ja? Und dann können sich die ganzen Freunde hier mit Cisco und so weiter echt warm anziehen. Ach genau, und dann hatten sie noch diesen Badass-Move gebracht, dass sie, was war das noch hier, Cisco.
Oh, ja, genau. Sie unterstützen jetzt, Obacht, sie unterstützen jetzt, hier reden wir jetzt von Port-Authentifizierung, wir reden von 802.1x, wir reden von User-Rollen, die man über eine, ja, über einen irgendwie gearteten Radioserver an den Switch weitergeben kann. Und jetzt hat man ja, bei Aruba gibt es ja die ClearPass.
Da ist man ja weltoffen, ja.
Da ist man sehr weltoffen. Da kann man, da hast du verschiedene Vendor, die du unterstützen kannst. Du kannst eigentlich immer Standardradius Attribute verwenden. Aber es gibt auch Vendor-spezifische Attribute und die ClearPass bietet dir halt die von Aruba an und auf jeden Fall die von Cisco, wahrscheinlich noch ein paar andere. Da bin ich jetzt aber nicht im Bilde. Das heißt, wenn du eine Aruba ClearPass hast als Radioserver, dann kannst du daran genauso gut Cisco-Switches betreiben wie Aruba-Switches.
Genau.
So, was jetzt neu ist.
Eine Cisco ISE.
Eine Cisco ISE ist da wohl ganz anders gestrickt. Und deswegen hat Aruba sich gedacht, nicht mit uns, und hat, hat jetzt einfach mal die Unterstützung für Cisco VSAs rausgebracht auf Aruba-Switches. Das heißt, wenn der Radioserver halt jetzt mit irgendwelchen Cisco-Attributen ankommt, dann sagen die Switches, jo, geil,
ja.
Nehme ich.
Ist ja durchaus schon mal vielleicht dem einen oder anderen passiert, dass du dann irgendwo einen Kunden hast, der durch und durch Cisco ist, so mit ISE und Cisco-Switches und dann kommst du halt mit Aruba um die Ecke und dann heißt es, nee, das können wir nicht machen, ne? Das kann die ISE nicht.
Die ISE. Ja, muss ja auch nicht.
Jetzt geht das.
Bier.
Genau. Nee, also da muss man schon sagen, das sind zwei ganz nette Sachen, die Aruba da rausgehauen hat. Also insbesondere, ich glaube wirklich, dieses Hitless ISSU VSF, das ist ein Game Changer.
Ja.
Weil das
da
sind ja durchaus,
drauf.
Durchaus schon mal Sachen, das sind halt Switches, die hasse häufig als Top of Rack, das sind Switches, die hasse am Access-Bereich. Wenn du dann einfach sagen kannst, so hier, ne, ist irgendeine Security-Lücke und das kann ich jetzt mal eben patchen, ohne dass ich jetzt hier irgendwie Downtime ankündigen muss und die User nicht arbeiten können. Das ist schon geil.
Mhm. Ja, wobei, ne, das muss man jetzt ein paar Mal, glaube ich, ausprobieren, wie robust das dann auch funktioniert. Ne?
Ja gut, bei VSX haben wir das ja schon ein paar Mal gemacht.
VSX,
und das ist
kein Problem. Das ist soweit schmerzfrei. Aber man muss das schon ein paar Mal gemacht haben, bis man dem Vendor glaubt, dass das funktioniert. Ne?
Natürlich.
Ja,
also natürlich.
Ich habe heute noch davon von WatchGuard-Updates erzählt, wo ich sage, ja, da habe ich jetzt aber auch etliche von gemacht, damit ich mich hier hinstellen kann und sagen kann, das funktioniert halt einfach. Mhm. Ne? Mir ist noch nie irgendeine Box dabei gestorben oder ne, was auch immer mit anderen Firewall-Herstellern so alles passieren kann.
Mit anderen Firewall-Herstellern, auch mit anderen Switch-Herstellern. Ich meine, wenn du so ein Cisco-Mensch bist, da hast du ja schon ein gestörtes Vertrauensverhältnis
ja,
zu deinen.
Ja, genau, exakt. Ne? Ich meine, das bin ich ja, als ich angefangen habe, kannte ich ja nur die ProCurve, ne? Und das passiert halt einfach nicht. Da machst du Firmware-Update drauf und dann startet das Ding und gut. Da ist doch nie irgendwas mit gewesen, oder? Also.
Ich meine, wir haben ja einen Kunden, der sehr Cisco-lastig ist, und ich habe noch nie so oft den Satz gehört, ja, da sind wir in einen Bug reingelaufen.
Ja. Yep.
Bei Switches.
Ich habe, ne, also ich habe wörtlich, ich habe hunderte von ProCurve-Switches und ProCurve- und Aruba-Switches bei Kunden gepatcht. Ne? Also ich denke jetzt gerade einen Kunden, der hat über 100 Switches am Campus. Du weißt, welchen ich meine.
Klar.
Ja? So, und die machst du einmal hier schön mit IMC, so einmal Rundumschlag, Firmware, ne? Und nichts bei gewesen. Es gab einen Switch, wo ein Modul kaputt war. Und dann bin ich halt ins Lager gelaufen und habe das Ersatzmodul geholt und habe ich ein Case bei HP aufgemacht und am nächsten Morgen war das neue Modul da. Total Banane. So, einmal musste ich für einen Kunden, der hier um die Ecke sitzt, inzwischen einen Cisco-Switch updaten, weil bestimmte Transceiver nicht unterstützt waren. Finde ich auch schon strange genug, warum muss ich denn, ne, weißt du, warum werden die nicht unterstützt, wenn ich die Firma nicht anhebe? Hebst du die Firma an? Und ich hatte du hast echt immer ein ungutes Gefühl. Du startest das Ding neu und dann sitzt du dann da, siehst dann an der Konsole und pingst das Ding so und da kommt nichts. Da kommt einfach nichts. Der ja, ist dann einfach, ne, dann ist der einfach irgendwie falsch gebootet und ach, keine Ahnung, was weiß ich.
Ja, das ist jetzt auch diese Firmware-Situation, aber allein dieses im laufenden Betrieb bricht dir irgendwie alles zusammen, weil, ja, keine Ahnung, irgendwie
Bug, genau,
ein Bit umgekippt ist oder so und der Switch dann sagt so, oh,
genau,
habe ich mir das Höschen nass gemacht, weiß ich
ja,
nicht.
Ja, so alle 102 Tage oder sowas, ne? Startet dieser Switch neu.
Nee, also,
sehr, sehr seltsam.
Ja,
ja, also, kann man alles irgendwie nicht, ne?
Ja, schon so. Wobei Alcatel hat auch immer gut funktioniert. Also da haben wir auch relativ wenig.
Ja, ich fürchte, da haben wir.
Die haben andere Probleme, wobei, ja, aber
ganz
zumindest
ehrlich,
auch das.
Jetzt so im Vergleich, wie viele Alcatel-Switches hast du geupdatet im Vergleich zu Aruba, ProCurve?
Nee, es geht mir nicht zwangsläufig ums Updaten, aber wie oft sind mir die Dinger ausgestiegen,
so,
weil ich irgendeinen Bug getroffen
das
habe. Also
du?
Selbst.
Nee, auch das, nee,
also
das haben die auch
selbst
nicht gemacht.
Selbst bei Aruba.
Die waren
ja
auch immer so.
Selbst bei Arubas habe ich das sehr selten gehabt, dass ich irgendwie gezwungen war, ein Firmware-Update zu machen, weil da irgendein Bug war, in den ich ständig reingelaufen bin. Ja, oft ist das so, du guckst dir dann halt so die gefixten Bugs durch und sagst, habe ich nie gesehen, habe ich nie gesehen, habe ich nie gesehen, habe ich nie gesehen.
Ja, genau, habe ich nie gesehen. Ne, habe ich tatsächlich nicht. Das Einzige, weshalb ich schon mal Firmware-Updates gemacht habe, ist mit dem Zweck, dass es eine Syntax-Anpassung gab, die mir das Leben erleichtert. Also gut, wirklich für konkret Projekte mit Port-Authentifizierung, wo ich dann wirklich teilweise Firmware erst anheben musste, damit bestimmte Dinge unterstützt werden, die ich brauche. Hm. Ne? Aber Bugs? Nö.
Nee.
Nee.
Lasst euch das gesagt sein, meine lieben Freunde, kauft Aruba, bin diesem gut.
Ich kann nichts Negatives sagen, so. Nee.
Negatives sagen. Haben wir eigentlich einen Aufreger der Woche?
Ich bin zu müde, um mich aufzuregen.
Wenn das so weitergeht, müssen wir diese Kategorie einstellen.
Nein.
Wir können ja auch nicht jede Woche über Avaya rummotzen.
Ja, wir können auch nicht. Ich kann auch nicht immer mit dem Tonbandgerät rumlaufen und dann quasi anfangen aufzunehmen, wenn wir uns aufregen.
Wir haben einen Aufreger der Woche.
Wir haben einen Aufreger
der Woche. Der fällt mir spontan ein. An dieser Stelle muss man sagen, Disclaimer, ja, wir haben eine Zusammenarbeit mit der NetGo gehabt. Wir haben uns da ein bisschen die Bälle zugespielt, weil wir einen gemeinsamen Kunden beackert haben. Mhm. Und jetzt vor ein paar Tagen ging es durch die Presse, aber die einschlägigen Medien haben berichtet, dass die NetGo Opfer eines Angriffs geworden ist. Offenbar ist da wohl die alte CEMA-Infrastruktur zum Opfer gefallen. Die NetGo selber ist ja ein Zusammenschluss verschiedener Systemhäuser gewesen. Unter anderem ist die CEMA da ja vor ein paar Jahren mit drin aufgegangen. Den hatte ich auch mal Projekte, eigentlich auch ganz feine Leute gewesen. Und da hat es wohl ein paar Systeme in der alten CEMA-Infrastruktur getroffen. So, jetzt haben wir ja auch alle irgendwie die Südwestfalen-IT noch vor Augen, die ja vor ein paar Tagen schwer den Bach runtergegangen ist und viele Kommunen leiden unter dem Ausfall. Aber es gibt einen Blog und ich werde das auch nicht verlinken, ich kann dir das nachher zeigen und es ist wieder so ekelhaft, ne? Wie sich manche Leute da das Maul zerreißen. Ja. Hast du einen selbsternannten Security-Blogger, der dann Anfragen an die NetGo schreibt, dass sie doch bitte da mal Auskunft geben sollen.
Wer bist du eigentlich?
Genau, ja. Dann denke ich mir, und dann echauffiert er sich darüber, dass er von denen keine Antwort bekommt. Ich denke mir so, ja, warum auch? Sollen die jetzt jedem dahergelaufenen Blogger antworten und sagen, ja, scheiße, wir haben hier ein Problem? Ich meine, sie haben es.
Blödsinn. Ne? Ja, ganz im Gegenteil, die werden das so noch nicht mal dürfen. Ja, was soll das?
Also bei der Kommunikation geht immer besser, ja. Geht immer besser. Aber da sich jetzt das Maul zu zerreißen, weil die einem dahergelaufenen Security-Blogger nicht auf eine Anfrage geantwortet haben, weiß ich nicht. Und zu meinem großen Erstaunen, wobei ganz ehrlich, ich kann es eigentlich gar nicht genau sagen, weil ich die ganzen Leute wahrscheinlich mittlerweile einfach ausgeblendet habe. Das ist ja auch immer ein wiederkehrender Automatismus auf LinkedIn zum Beispiel. Mhm. Ne? Wo dann die ganzen Pappnasen hast, die dann alle wieder
meinem Produkt aus dem Mund springen und sagen, passiert.
Ja, da, guckt her, da, es hat jetzt auch die den Dienstleister getroffen. Und was haben die denn alles falsch gemacht? Und es ist ekelhaft. Mhm. Ganz ehrlich, es ist doch heute gar nicht mehr die Frage, ob es dich trifft, sondern eigentlich nur wann. Ja? Mhm.
Genau, und wie lange kannst du das hinauszögern?
Genau, und ich meine, wir geben uns, glaube ich, relativ viel Mühe, uns da ganz gut aufzustellen, sodass zum Beispiel, wenn jetzt bei uns irgendwas passieren würde, dass die Kunden nicht trifft, dafür ist das ja alles sehr, sehr gut ergibt. Ja. Aber an der Stelle sei auch erwähnt, ein Kunde von uns hatte einen Pentest vor einigen Tagen, eine Woche lang. Da wurde ein Pentester-Team auf einem physikalischen Client oder auf einem VDI-Client abgesetzt. Ne? Michael, Gruß geht raus. Da haben wir einiges gehärtet, da hat der Kunde einige Ideen eingebracht und zusammen haben wir am Ende eine Umgebung abgeliefert, wo es der Pentester oder das Team binnen einer Woche selbst unter Zuhilfenahme, wir haben denen einen lokalen Admin gegeben. Mhm. Sie haben es nicht geschafft, aus dem Tier 2 auszubrechen.
Mhm. Ja, so muss das sein.
Ja. Und das soll natürlich jetzt nichts heißen. Wir werden das, wenn der Bericht da ist, werden wir das mal bewerten. Und es wird da sicherlich dann in ein, zwei Jahren vielleicht auch noch einen weiteren Ansatz geben, wo wir dann vielleicht mal dann im Tier 1 oder sowas absetzen. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, immer schön an die eigene Nase packen, ja? Den Mund nicht so voll nehmen und ganz ehrlich, ja, das sind Marktbegleiter, aber habt mal ein bisschen Mitgefühl, seid mal ein bisschen empathisch. Mhm. Ja, statt hier immer euch selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, ne, haben wir ja immer gesagt.
Ja, du kannst ja daraus nicht den Schluss ziehen, dass da
nur Idioten arbeiten.
Ja, genau. Ne, oder dass da schludrig gebaut ist oder sowas. Denn den Schluss kannst du einfach nicht, ne, weil du hast halt nie 100% Sicherheit gibt es nicht.
Du, in manchen Fällen ist da sicherlich auch schludrig gearbeitet worden, ja.
Vielleicht
aber ganz
auch
ehrlich,
nicht,
ne? was für einen kleinen Pimmel muss ich denn haben, um mich öffentlich auf Blogs oder auch auf Social Media dahinzustellen und zu sagen, da guckt mal die Idioten.
Ja, das macht man nicht.
Also, ja.
Aber mir ist während deines Rants auch noch einer eingefallen.
Oh.
Und zwar habe ich mich über ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe mich über Microsoft aufgeregt, aber das kann man so nicht sagen. Ich hatte bei einem Kunden ein lustiges Problem. Haben wir eine neue WatchGuard hingestellt und dann, ne, wie wir es schon 100-mal gemacht haben, ne, konfigurierst du IPv2 VPN, ne, so nur mit AD dahinter, LDAP-Abfrage, über Radius halt, ne, ganz normal. Klickst auf Verbinden, Benutzername, Passwort. Keine Verbindung möglich. Guckst ins Security Log, Benutzername, Passwort falsch. Ich so, oh, hast du falsch eingegeben? Kannst du nochmal hier, ne? So, nochmal gemacht, Benutzername, Passwort falsch. Ja, dreimal war der Account auch gesperrt. Ich so, komm, ich entsperre dich eben. Hey, das ist aber komisch, ne? Hin und her geschaut. Und da haben wir wirklich, da habe ich mir wirklich fast die Zähne dran ausgebissen. Bis ich zufällig darüber stolperte, in einem WatchGuard-Forum, also im Forum, das lag am NPS. Hm? Es lag am NPS in Kombination mit gewissen Hardening-Policies bei dem Kunden. Und zwar haben wir bei dem Kunden ziemlich rigoros direkt erstmal NTLM V1 komplett abgeknipst. Und die Implementierung von Radius auf dem Netzwerk-Richtlinien-Server von Microsoft, der Serverrolle, verwendet NTLM V1.
Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist wahrscheinlich eine ranzig alte Codebase.
Ja, aber dann sollen sie die doch nicht mehr so anbieten. Also das kann doch nicht sein. Also dass dieses inhärent NTLM V1 verwendet, wenn es denn NTLM V2 unterstützt, weil das tut es, wenn du einen Registry Key setzt. Aber das ist das Wort der Warnung da draußen, liebe Leute. Ne? Da gibt es einen Registry Key, dann kann der NPS auch NTLM V2.
Kannst ja mal den Link raussuchen, dann können wir den teilen.
Das mache ich glatt.
Sehr schön. Weil ich ja gerade sagte, ne, hier seid mal ein bisschen empathisch. Wir müssen an dieser Stelle vielleicht nochmal eine Sache richten. Wir haben uns natürlich in der letzten Zeit immer sehr über die Firma Avaya aufgeregt. Das ist alles nicht schön gelaufen, was wir mit denen gemacht haben. Aber man muss schon sagen, die Jungs von der technischen Seite, Hut ab, die haben da, ne,
ja, auf den jeden bestmöglichen Fall. Kann Teil man gemacht. Kann man nichts drauf kommen lassen. Ne? Das waren alles hier die Projektmanager und weiß ich nicht, die uns da so in den Wahnsinn getrieben haben.
Ja.
Ja, muss man jetzt hier mal.
Genau, waren
ergänzen.
Aber auch Contractor.
Das waren Contractor.
Genau, Gruß geht raus nach Grevenbruch, Jungs, greift weiter nach dem Regenbogen.
Das hast du schön gesagt.
Ja, mit denen können wir auch Kölsch trinken gehen.
Ja.
Ich glaube, in Grevenbruch, obwohl auch Grevenbruch ist schon eher Düsseldorf, ne? Trinkt man da Alt?
Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht könnte er das ja mal auflösen.
Ich bin ja eher so ein irisches Bier.
Geht auch.
No?
Oder ein schönes Tässchen Lack.
Wenn es hart auf hart kommt.
Auch das. In diesem Sinne würde ich sagen, etwas unstrukturiert die Folge, aber.
Was willst du machen, ne?
So
keine
halt.
Zeit, keine Zeit.
Keine Zeit. Meine lieben Leute, bleibt gesund.
Macht
Habt weiterhin
gut.
Spaß bei der Arbeit. Lasst euch nicht so runterziehen von Leuten wie uns.
Mhm.
Wir ziehen euch in 2 Wochen wieder runter. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.